Ich habe einfach die Chance, innerhalb von 3 Jahren, wenn ich mich redlich verhalten habe, mich also an die allgemeinen Regeln so eines Insolvenzverfahrens gehalten habe, schuldenfrei mit einem sauberen Cut hervorzugehen, ohne da irgendwelche Altlasten zu haben.
UP Podcast Praxiswissen to go.
Hallo zu unserer heutigen Folge von UP Podcast. Als Praxisinhaberin oder Inhaber kennst du die Sorge, eines Tages in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Die Corona-Pandemie haben alle noch gut in Erinnerung. Und momentan lautet die neue Herausforderung steigende Kosten und steigende Löhne. Da ist es eine echte Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit der Praxis immer im Blick zu behalten. Und es kann eben auch aufgrund verschiedenster Umstände zu schwierig werden. Was aber, wenn der finanzielle Druck so groß ist, dass selbst die Gehälter der Angestellten gefährdet sind? Unsere Justiziarin Laura Albrecht berichtet im Gespräch mit Buchner-Referent Björn Schwarz davon, was ein Insolvenzverfahren ausmacht, was damit einhergeht und wann es eine echte Hilfe sein kann.
Hallo und herzlich willkommen zum UP-Podcast. Ich bin Björn und ich freue mich, dass ich mich heute treffe mit meiner lieben Kollegin Laura. Hallo Laura.
Hi Björn.
Laura, ich bin ja ganz viel in Beratung unterwegs, darf ganz viel unsere Kundinnen und Kunden persönlich kennenlernen und das macht super Spaß und in den letzten 12 Monaten ziemlich genau, habe ich ein paar Fälle, also so 4 waren es, glaube ich, gehabt, wo wir ein Thema am Wickel hatten, was doch irgendwie ein bisschen Bauchgefühl bei mir verursacht hat. Und zwar waren das Kundinnen und Kunden, die sind in wirtschaftliche Schieflage geraten. Und dann hieß es plötzlich von deren Bank, wir überweisen jetzt eure Gehälter nicht mehr und eure Vermieter kriegen von uns auch kein Geld mehr. Und die waren immer alle ganz aufgelöst. Und also aus Beratungssicht waren das auch neue Situationen für mich. Und dann habe ich irgendwann mal einfach mal dieses Thema, hey, es gibt doch sowas wie Insolvenz ins Spiel gebracht. Sollten wir uns da mal mit beschäftigen? Habe ich da so aus deiner Sicht richtig gehandelt?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn das große Thema Insolvenz im Raum steht, das ist ja für alle ein Aufschrecken und weckt erstmal ganz viele Ängste. Deshalb wollen wir uns heute mal mit diesem Thema befassen. Und da stellt sich wahrscheinlich zuerst die Frage, was befähigt mich denn heute überhaupt über dieses große Thema zu sprechen? Deshalb würde ich vielleicht mit einer ganz winzigen Vorstellungsrunde starten. Mein Name ist Laura Albrecht. Ich bin Syndikusrechtsanwältin bei Buchner und deshalb immer so für die rechtlichen Themen zuständig. Auch wenn ich jetzt von Haus aus nicht die große Insolvenzrechtlerin bin, denke ich, ist dieses Thema einfach gerade in der heutigen Zeit so wichtig, dass wir hier zumindest mal die Grundzüge zusammen beleuchten wollen.
So, vom Bauchgefühl finde ich es auch cool, dass du keine Insolvenzrechtlerin bist, weil ich habe jetzt in diesen Fällen, in den Beratungsfällen Insolvenzrechtler kennengelernt. Die waren manchmal schon so ein bisschen, ich glaube, meine Kinder würden sagen, cringe. Da finde ich es viel cooler, mit dir zu arbeiten. Was mich überrascht hat, dass es tatsächlich den Fall gibt, dass Heilmittelerbringer in so finanzielle Schieflage kommen, dass sie nicht mehr zahlen können. Also dass die Liquidität nicht mehr da ist und dass man nicht mal mehr seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen kann. Und im Vergleich zu einem Unternehmen, also wie das zum Beispiel Buchner ist oder viele andere Unternehmen, ist ja da die Dramatik noch ein bisschen größer, weil in dem Moment, wo ich meine Mitarbeiter oder meine Miete nicht bezahlen kann, kann ich ja erst recht mir selber kein Geld mehr bezahlen. Also meistens geht dem ja schon ein langer Leidensweg voraus. Und von daher finde ich, ist diese Möglichkeit, dort Insolvenz zu beantragen, ja auch eine ziemliche Befreiung. Ist es eigentlich so ein, für dich so als Anwältin, Anwälte sind ja manchmal doch noch ein bisschen, mit ein bisschen mehr Abstand an solchen Themen dran, also so ich, mein halbes Herz ist BWLer, das andere halbe Herz ist Pädagoge und der Pädagoge ist dann auch manchmal noch ganz dicht dran, aber ist das so ein Fehler im Gesicht, ist es was Unangenehmes als Unternehmerin, auch als Einzelunternehmer, diese Möglichkeit der Insolvenz in Anspruch zu nehmen aus deiner Sicht?
Bei mir ist es ja auch so, in meiner Brust schlagen ja auch 2 Herzen. Ich bin ja hier gerade in meiner Tätigkeit in der Geschäftsleitung von Buchner auch immer noch so eine halbe Ökonomin in mir drin. Und da ist das natürlich so, dass die ersten Assoziationen, die man mit einer drohenden Insolvenz verbindet, dass die nie positiv sind, ne? Und dass das irgendwie immer nach dem Worst Case klingt. Der Worst Case ist, zack, ich gehe in die Insolvenz. Und davor ist ja auch niemand gefeit, ne? Also als Privatperson kann einem das passieren. Da spricht man dann eben von einer Privat- oder auch Verbraucherinsolvenz. Oder eben als Firma, als Kleinbetrieb, als große Firma, als Mittelstandsunternehmen. Das kann einfach passieren. Da spricht man dann von der Regelinsolvenz. Aber man muss sich einfach immer darüber im Klaren sein, dass mit diesem Insolvenzverfahren, was der Gesetzgeber geschaffen hat, eigentlich schon eine Schadensbegrenzung stattfindet. sowohl für die Gläubiger als auch für einen selbst, also für den Antragsteller. Wenn ich jetzt von Antragsteller spreche, meine ich damit immer denjenigen, der insolvent geht oder der den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellt. Also der Gesetzgeber will damit eigentlich Schadensbegrenzung schaffen und dementsprechend ist das überhaupt gar nicht so schlimm, wie das erstmal klingt, denn Fakt ist einfach der Weg dahin, dass es so weit kommt. Auch das passiert den Besten, muss man tatsächlich einfach so sagen. Das ist nicht so, wie man das vielleicht als komplett Außenstehender manchmal so plakativ vor Augen hat, da lebt jetzt jemand fies über seine Verhältnisse und gibt mehr Geld aus, als er hat. Nein, wir leben in Zeiten von steigenden Kosten im Allgemeinen, gleichzeitig steigendes Lohnniveau. Das geht mitunter ganz fix, dass die Verbindlichkeiten höher sind als die Einnahmen.
Ich glaube, wenn wir mal in einen Online-Shop gehen, wo man Bücher kaufen kann und mal erfolgreich Scheitern eingeben, dann kriegen wir eine ganze Reihe an Auswahl an Literatur, die genau dieses Thema aufgreift. Du sagst, so Scheitern ist auch für mich kein Fehler im Gesicht. Und genau wie du das gerade angerissen hast, habe ich überlegt, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren bei Buchner, ich darf seit fast 20 Jahren mit Heilmittelerbringern arbeiten und erst in den letzten 12 Monaten kam dieses Thema etwas geballter bei mir an. Ich dachte, wie kommt denn das plötzlich? Und ich nehme da wahr, dass sich viel verändert hat in unserer Branche. Dieses Thema, keine neuen Mitarbeiter zu finden, wenn man Mitarbeiter gehen lassen muss, das war in den Jahren früher nie so dramatisch. Als ich angefangen habe, haben, glaube ich, unsere Kundinnen und Kunden, wenn sie eine Stelle ausgeschrieben haben, weit mehr Bewerbung bekommen, als sie einstellen konnten und mussten dann so komische Auswahlkriterien wie Farbe der Mappe wählen, damit sie sich nicht alle 150 Mappen angucken mussten. Und das hat sich ja total umgedreht. Also heute, wenn wir früher eine Bewerbung nicht mal in Betracht gezogen haben, weil es einen kleinen Rechtschreibfehler gab, nehmen wir heute vermutlich Bewerbungen an, wo selbst Kaffeeflecken auf dem Briefpapier sind oder ähnliches, einfach an Mangel an Bewerbern. Und das, glaube ich, führt dazu, dass die wirtschaftliche Schieflage manchmal viel schneller kommen kann, als das noch vor 5, 10 oder 15 Jahren der Fall war. Und wenn ich mal zwei Beispiele von denen nehme, die mir da gerade so einfallen, dann war der eine Fall, dass wirklich ad hoc über Nacht alle Mitarbeiterinnen weg waren bei dem Kunden mit der Praxis. Und bei der anderen Praxis war das so, dass der Inhaber von seiner Chefin die Praxis übernommen hat und auch hohe Kredite aufgenommen hat und dann tatsächlich auch dort hohe Krankheitszeiten und starke Mitarbeiterfluktuationen mit Weggang von Mitarbeitern dazu geführt hat, dass das Geld, was nachkam, was eingegangen ist, nicht mehr gereicht hat, um die Kosten, die in der Praxis waren, zu bedienen. Und da war dann in beiden Fällen die Möglichkeit der Insolvenz. Und ich, Laura, habe bisher immer gedacht, dass ein Heilmittelerbringer mit einer Einzelpraxis ein klassischer Fall für eine Verbraucherinsolvenz ist, weil er als Inhaber ja der Verbraucher ist. Magst du mal erklären, welche Möglichkeiten es einfach gibt und warum ich mit meiner Denkweise da nicht ganz auf dem richtigen Dampfer war?
Ja, wie ich ja eingangs schon mal gesagt habe, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Wege. Also einmal Privat- oder Verbraucherinsolvenz und einmal die Regelinsolvenz. Da ist ganz wichtig, dass ich mir das gar nicht aussuchen kann, welchen Weg ich gehe, was ich dadurch laufe, sondern dass das immer davon abhängig ist, in welchem Status ich mich sozusagen befinde. Und eigentlich kann man ganz grob immer sagen, wenn man noch selbstständig ist, wenn man noch eine Firma hat oder eine Praxis und man geht dort noch seiner Tätigkeit nach, läuft man grundsätzlich eigentlich immer in die Regelinsolvenz rein. Dass man als Heilmittelerbringer in die Privatinsolvenz läuft, das ist tatsächlich eher der Ausnahmefall. Dann muss das wirklich ein Kleingewerbe im Nebengewerbe mit unter 19 Gläubigern und einem Einkommen, was eigentlich eher zu vernachlässigen ist. Oder man hat eben schon seine selbstständige Tätigkeit vor Antragstellung aufgegeben. Aber eigentlich kann man immer Pi mal Daumen sagen, wer jetzt normal noch eine Firma betreibt, wer noch Angestellte hat, wer da noch irgendwelche Einkünfte draus erzielt und auch ein paar Gläubiger hat, der läuft in der Regel immer in die Regelinsolvenz. Das ist eben die gewerbliche Insolvenz, das ist das ganz normale Insolvenzverfahren, was eben auch ein Großkonzern, sag ich mal, durchlaufen würde. Weil ihr seid ja, das sagen wir ja auch immer unseren Kunden, ihr seid Unternehmer und so müsst ihr euch vor dem Gesetz eben auch behandeln lassen.
Wenn wir beraten, dann ist das ja in unserer Branche ganz oft eine Familienberatung, also da ist der Inhaber und da ist oft dann die Ehefrau noch mit dabei, weil sie im Hintergrund sich oder im Vordergrund auch um die Betriebswirtschaft kümmert oder andersrum, es gibt eine Inhaberin und der Ehemann macht die Praxisorganisation. Und in einem der Fälle, die ich jetzt so im Kopf habe, war die Ehefrau, da war der Ehemann der Inhaber und die Ehefrau war dann ganz aufgeregt und sagte, Insolvenz, Herr Schwarz, dann sind wir da nicht schon bereits im Bereich der Insolvenzverschleppung, das ist doch jetzt echt was ganz Gefährliches. Gibt es Insolvenzverschleppung dann auch bei Nicht-Kapitalgesellschaften, also nicht bei einer GmbH oder bei einer Aktiengesellschaft, sondern auch bei unseren Kunden und Kunden?
Eine Insolvenzverschleppung ist grundsätzlich immer etwas, was im Raum stehen kann. Dann, wenn man vorsätzlich oder fahrlässig diese Frist zur Antragstellung aus dem Auge lässt oder eben ja seiner Sorgfaltspflicht nicht nachkommt. Wer dadurch geschützt wird, ist ja immer der Gläubiger oder die Gläubiger sind es ja eigentlich in der Regel immer. Und wenn man jetzt nun etwas tut, sei das jetzt ganz bewusst und absichtlich oder sei es fahrlässig, weil man seinen Betrieb einfach nicht im Griff hat, sage ich jetzt mal ganz so lapidar, was die Befriedigung der Gläubiger gefährden kann, dann steht auch der Anfangsverdacht der Insolvenzverschleppung mitunter im Raum. Man muss dazu sagen, dass die Schwelle dazu relativ niedrig gesteckt ist. Also an jeden, der jetzt vielleicht mal irgendwann in seinem Leben an die Stelle kommt, dass er einen Antrag stellen muss, dass ein Insolvenzverfahren losgeht und der bekommt erstmal Post und da steht das böse Wort Insolvenzverschleppung im Raum. Das geht nicht jedes Mal durch und da ist auch nicht jedes Mal bewahrheitet sich dieser Verdacht. Ganz häufig ist es so, dass da einfach von Amts wegen sozusagen erstmal geguckt wird vom Gericht, ob da sowas im Raum stehen kann, eben um die Gläubiger zu schützen. Und ganz häufig wird es auch wieder fallen gelassen. Wer von vornherein diesen Vorwurf aus dem Raum räumen möchte oder da gar nicht sich eines Vorwurfs aussetzen möchte, der kann zwei Dinge tun, die da ganz wichtig sind. A, ist als Geschäftsführer, als Inhaber eigentlich tagtäglich im Blick haben, wie es um die Verbindlichkeiten, wie es um die wirtschaftliche Lage der Praxis bestellt ist. Und wenn man merkt, dass das vielleicht gerade nicht so rosig aussieht, Obacht walten zu lassen, vielleicht lieber ein bisschen übervorsorglich zu sein, als zu sagen, ah, wir jonglieren hier noch ein bisschen mit unseren Zahlen rum, dann geht's ein halbes Jahr noch gut. In der Regel, wenn man solche Gedanken anstellt, ist man eigentlich schon so ein bisschen mit einem Fuß in diesem Tatbestand, zumindest, dass dann Verdacht herrscht. Also lieber wenig rum jonglieren, lieber Hilfe von außen holen. Es gibt da viele Stellen, das muss nicht ein Rechtsanwalt sein, das kann auch eine, ja, unentgeltlich agierende Schuldnerberatung sein. Das kann der Firmenkundenberater bei der Bank sein. Ich weiß, das ist immer durchaus ein bisschen schwierig, weil das einfach so ein persönliches Thema ist, dass man jemanden Außenstehendes in seinen Betrieb, in sein Baby sozusagen reinschauen lässt. Aber damit ist euch auf jeden Fall einfach geholfen. Die können da wirklich, wirklich wichtige Tipps geben und im Endeffekt geht es darum, solche strafrechtlichen Sachen eben von vornherein zu verhindern.
Jetzt geht es uns ja heute darum zu sagen, hey, auch wenn es mal schief läuft, eine Möglichkeit ist wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, ist die Insolvenz. Deswegen ziehe ich uns mal wieder zurück von dieser Drohung der Insolvenzverschleppung hin zur zum Positiven, soweit man das sagen kann, dieses Themas Insolvenz. Ist nicht auch der Steuerberater immer ein guter Ansprechpartner, den ich da kontaktieren sollte und den ich löchern sollte für, hey, wo stehe ich gerade auch im Vergleich zu anderen und was ist deine Idee, was ich jetzt tun sollte?
Absolut. Also der hat da ja auch praktische Tipps, wie man da noch ein paar Sachen optimieren kann in der Regel und der unterstützt einen auf jeden Fall dabei.
So, jetzt stellen wir uns den Fall vor, der Steuerberater sagt, ah nee, das wird nichts und im Vergleich zur Vergangenheit habe ich auch das Gefühl, dass es in den nächsten 1, 2, 3 Monaten nicht besser wird. Was ist dann genau zu tun für mich als Praxisinhaber, wenn ich dieses Thema Insolvenz für mich mit in den Ring bringen möchte?
Ja, als erstes würde ich sagen, da sind wir noch weit davon ab, welche administrativen oder juristischen Dinge einzuleiten sind, muss ich mir erstmal klar machen, dass damit nicht mein Lebenswerk verloren ist und dass ich mir damit auch auf gut Deutsch gesagt jetzt keinen Zacken aus der Krone breche, weil wie gesagt, ein Insolvenzverfahren ist nicht die Ultima Ratio. Ne? Der Worst Case ist eigentlich ein ganz anderer, nämlich die absolute Zerschlagung oder die ungeregelte Insolvenz. Das ist also viel schlimmer als dieses geregelte Verfahren. Das ist also wirklich niedrigschwellig und das total Positive an einem Insolvenzverfahren. Ich glaube, da sind wir noch gar nicht so wirklich drauf eingegangen, warum das eigentlich so positiv ist, dass man in einer Regelzeit von 3 Jahren danach schuldenbefreit sein kann. Unabhängig davon, ob ich es tatsächlich geschafft habe, all meine Gläubiger zu befriedigen, ob ich alle Schulden zurückgezahlt habe, ich habe einfach die Chance, innerhalb von 3 Jahren, wenn ich mich redlich verhalten habe, mich also an die allgemeinen Regeln so eines Insolvenzverfahrens gehalten habe, schuldenfrei mit einem sauberen Cut hervorzugehen, ohne da irgendwelche Altlasten zu haben. Mache ich das nicht, haben meine Gläubiger in der Regel ja immer noch ein Titel, wenn Sie einen wirksamen Titel haben, vollstreckbaren, können Sie damit 30 Jahre ankommen bei mir, um den durchzusetzen. Und das ist eigentlich eine never-ending story. Jedes Mal, wenn das in der Vollstreckung ist, ruht die Verjährungsfrist. Also eigentlich bis zu meinem Lebensende kann dann immer noch jemand ankommen und will was haben. Und das ist, wenn man ein Insolvenzverfahren durchläuft, ist das also nicht mehr so. Da nach Ende des Insolvenzverfahrens können keine Ansprüche mehr von diesen Gläubigern gegen mich gestellt werden. Aber wir wollten einmal ja mal grob schauen, wie das so abläuft. Und das ist eben so. Da ist erstmal die Frist zu beachten, die das Insolvenzrecht an mich stellt. Das ist eine Deadline sozusagen von 3 Wochen. Je früher ich Insolvenzantrag stelle, desto besser. Und dazu muss erstmal ein Grund vorliegen. Also entweder eine Überschuldung oder eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Und dann stelle ich den Antrag beim zuständigen Insolvenzgericht. Was da noch wichtig ist, bei der Regelinsolvenz, die ihr also so als Firmeneigentümer durchlaufen würdet, könnt ihr das einfach so stellen. Im Fall einer Privatinsolvenz muss man nachweisen, dass man mit Hilfe einer Unterstützung durch eine Schuldnerberatung im Vorfeld versucht hat, eine außergerichtliche Einigung, einen Vergleich mit den Gläubigern im Vorfeld schon herzustellen. Auch wenn ihr euch gerade wundert, was das für ein Geschlackere war. Hier, mein kleiner Hund sitzt hier noch bei mir mit in der Aufnahmekabine. Also wenn hier mal was kraspelt, ist es nicht der Geist, sondern es ist mein Hund. Ja, und ab Antragstellung ist es dann eben so, dass dann das Gericht prüft, ob die notwendigen Bedingungen vorliegen, um ein Insolvenzverfahren zu durchlaufen. Und dann erlässt es einen Eröffnungsbeschluss. Und dann wird das Insolvenzverfahren offiziell eröffnet. Und mir als Eigentümer und Geschäftsführer meiner kleinen Praxis wird dann ein Insolvenzverwalter an die Hand gegeben.
Und dann läuft mein Geschäft aber in der Zeit ganz normal weiter, oder?
Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass das erstmal weitestgehend normal weiterläuft, denn es muss ja erstmal Masse vorhanden sein, Masse, um die Gläubiger zu befriedigen, und das geht natürlich auch nur, wenn ich weiterhin Einnahmen generiere. Andererseits ist es aber so, ich habe eigentlich weitestgehend meine Ruhe, das ist auch wieder was sehr Positives an diesem Insolvenzverfahren. Ich kann meiner Arbeit weiter nachgehen, ich kann weiterhin selbstständig sein und Masse generieren, also meinen Behandlungen nachgehen. Andererseits müssen die Gläubiger aber ihre Vollstreckung und ihre Bemühungen, das Geld bei mir einzutreiben, unterlassen. Das heißt, ich kann dann in Ruhe erstmal weitermachen mit meinen Behandlungen, mit meinem Geschäft, ohne dass mich die Gläubiger weiter behelligen.
Und du hast gerade von Masse generieren gesprochen. Du bist ja wie im Fitnessstudio. Massephase oder so.
Ja, da musste ich auch gerade schon ein bisschen schmunzeln, weil ich selbst bei meiner Formulierung da selber dran denken musste. Ja, damit ist natürlich die Insolvenzmasse gemeint. Also die Masse an Geld, aus der dann eben die Gläubiger befriedigt werden oder aus denen die Schulden zurückgezahlt werden. Und das ist im Grunde das ganze Vermögen, mit dem die Praxis in das Verfahren reingeht.
Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sowohl aus eigener Erfahrung, als ich im Studium mal bei einer Firma gearbeitet habe, wo auch das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, als auch jetzt aus den praktischen Fällen mit euch Therapeutinnen und Therapeuten, kriegt man das mit der Masse ja in den ersten 3 Monaten gut hin, weil wir ja, ist das richtig, dass das Gehälter für die Mitarbeiter dann von der Agentur für Arbeit gezahlt werden, um erstmal wieder in Schwung kommen zu können als Praxis?
So ist es. Da wird dann erstmal das sogenannte Insolvenzgeld bezahlt.
Das heißt, ich habe da ein bisschen Ruhe und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sicherheit. Wenn ich jetzt mir so einen Fall vorstelle, wo der jetzige Inhaber die Praxis von seiner Vorgängerin abgekauft hat, zu einem vernünftigen Preis, aus meiner Einschätzung, aus jetzt retrospektiv betrachtet, ist das nicht eine Einladung zu, ja, so ein bisschen unternehmerischen Schlummi sein, weil wenn es schief geht, mache ich halt Privatinsolvenz? Öffnet sowas nicht Tür und Tor für, ich muss mich gar nicht richtig drum kümmern. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist ja, dass ich halt 3 Jahre lang in der Privatinsolvenz bin. Das ist ja überschaubar.
Ja, wenn wir jetzt tatsächlich wieder so über dieses Thema Privatinsolvenz auch sprechen oder wie sich auch eine Regelinsolvenz durchschlagen kann auf mein privates Leben. Denn auch wenn ich eine Regelinsolvenz durchlaufe, bin ich ja irgendwo hinter meiner Firma, hinter meiner Praxis auch immer noch Privatperson und muss von irgendwas leben. Und da ist das tatsächlich gar nicht so toll. Ne? Also es ist natürlich so, mein Überleben ist gesichert. Ich muss da nicht am Hungertuch nagen. Ich habe mein Auskommen. Allerdings ist es gerade in der Privatinsolvenz so, da beschränkt sich das schnell auf die Pfändungsgrenze. Also ich muss dann erstmal 3 Jahre davon leben, was der Staat momentan so als Existenzminimum vorgibt. Und alles andere muss ich eben abgeben. Und ähnlich läuft es eben in der Regelinsolvenz auch so. Ich bin da zur allgemeinen Sparsamkeit verpflichtet, weil oberste Prämisse innerhalb des Verfahrens eben die Gläubigerbefriedigung ist und nicht, dass ich einen möglichst hohen Lebensstil habe. Insofern auch wenn wir jetzt die ganze Zeit davon sprechen, dass das nicht das Schlimmste ist, was einem passieren kann und nicht das komplette Lebenswerk zerstört, ist es trotzdem keine schöne Phase, die irgendjemand jetzt dringend gerne erleben möchte. Ne? Sowohl von dem Geschmäckle, was das einfach insgesamt hat, von Eintrag ins Schuldnerverzeichnis bis hin dazu eben alles abgeben zu müssen, um zunächst erstmal die Gläubiger gut zu stellen und eben zurückzustecken. Ne? Und das Ganze kann sich eben auch durchschlagen, selbst bei einer GmbH, bei der ich ja eigentlich als Privatperson ja mit der Haftung weitestgehend raus bin. Die Haftung ist ja sehr beschränkt. Aber auch da sind ja Konstellationen denkbar, dass man also einen Kredit aufgenommen hat, um eine Praxis zu erwerben und hat die abgesichert mit einer Privatimmobilie, dass ich gegebenenfalls auch dort private Verluste verzeichne, ne, oder meine private Immobilie veräußern muss. Also das ist grundsätzlich auch wenn das eine gute Möglichkeit ist, sich von seinen Schulden zu befreien, ist das nicht etwas, was jemand freiwillig durchlaufen möchte.
Jetzt gibt's ja vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir sagen, ja, wir nutzen das Thema Insolvenz, um nicht das Allerschlimmste, was passieren könnte, nämlich die ungeplante Insolvenz, wenn ich es richtig rausgehört habe, durchschlagen zu lassen. Was würdest du so aus Rechtsanwältensicht unseren Kunden und Kunden empfehlen, was man vorher tun sollte, bevor man vielleicht, oder wenn man schon mal langsam merkt, oh, das Geld wird knapp, die Einnahmen passen nicht mehr zu meinen Ausgaben. Macht es vielleicht auch Sinn, vorher so mit Gläubigern schon zu sprechen, zu sagen, Achtung, können wir vielleicht etwas tun, damit ich nicht in die Insolvenz gehen muss?
Vermieter das macht zum Beispiel, absolut Sinn. Da sprichst du was total Wichtiges an, was total Richtiges, denn ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens gibt es keine Möglichkeit mehr, mit Gläubigern Sondervereinbarungen zu schließen, wer da zuerst Geld erhält und ob da nur eine Teilleistung möglich ist. Aber davor, wenn ich gerade merke, ach, die finanzielle Lage, die ist schon so ein bisschen angespannt, ich muss schon mal den Gürtel ein bisschen enger schnallen, da habe ich natürlich die Möglichkeit, und in der Privatinsolvenz ist das ja sogar auch Pflicht, bevor ich überhaupt ein Insolvenzverfahren eröffnen kann oder einen Antrag dazu stellen kann, dass ich mich mit meinen Gläubigern einfach außergerichtlich mal zusammensetze und mal darüber spreche, wie sieht es mit Stundungen aus? Stundungen sind also eigentlich ein Aufschub der Fälligkeit. Wie sieht es mit einem Teilerlass aus? Können wir einen Plan machen, einen Ratenplan für eine Zurückzahlung? Da ist an viele Dinge gedacht werden und da gibt es auch absolute Gestaltungsfreiheit. Also da gibt es kaum etwas, was da gesetzlich verboten ist oder unterlassen werden muss. Erlaubt ist da alles, auf was sich die Vertragspartner einlassen, um eben einen guten Kompromiss für beide Positionen zu treffen.
Cool. Und ich finde, ein ganz besonderer positiver Aspekt jetzt so zum Ende unseres Podcasts ist, wenn wir auf die Einnahmenseite gucken, der Heilmittelerbringer, wir haben gerade zum 1. Juni die Ergotherapeuten mit über den Daumen plus 15% auf die Vergütungssätze der GKV. Das wird dann jetzt bei den Physiotherapeuten und auch hoffentlich bald bei den Logopäden weitergehen. Das heißt, da werden die Einnahmen ja erstmal auch wieder ein gutes Stück steigen. Klar sollen die Gehälter laut TSVG auch in dem angemessenen Verhältnis angepasst werden. Aber wir haben auf jeden Fall einen guten Schritt nach vorne, was Einnahmen angeht und was dann auch Gewinn angehen wird an der Stelle. Und von daher ist das der erste Schritt. Der zweite Schritt dann, wenn ich merke, es reicht trotzdem nicht, ich spreche mit meinen Gläubigern, mit dem Vermieter, vielleicht mit den Mitarbeitern, dass man mal Gehälter ein paar Tage später zahlen kann und mit anderen Gläubigern, mit der Bank. Und im dritten Schritt dann mit dem Steuerberater und möglicherweise dann den ersten Schritt, das Thema Insolvenz einzuleiten. Ich finde, das ist zum Glück ja, wenn ich auf 20 Jahre Beratung für Heilmittelerbringer bei Buchner zurückblicke, 4 Fälle, die da jetzt zusammengekommen sind, 4 Fälle zu viel, definitiv, so aus dem persönlichen Gefühl. Trotzdem aber, und in allen Fällen, die ich da beobachte, mit einem guten Weg, mit einem anstrengenden Weg, aber mit einem guten Ausgang und bei allen läuft es definitiv weiter. Von daher finde ich es cool, dass es Menschen wie Laura gibt, Rechtsanwälte, die da auch juristisch zur Seite stehen. Das hat mir nochmal Klarheit gebracht und ich glaube, macht auch einigen unserer Kunden, die ein ähnliches Bauchgefühl gerade haben, wie geht's weiter, auch ein bisschen Mut. Vielen, vielen Dank, Laura, für das Gespräch und ich sage Tschüss.
Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.